SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
12:10 SWR1. Leute, heute Vormittag mit einer Frau, die viele Jahre journalistisch unterwegs war, die Radio gemacht hat, die Fernsehen gemacht hat, die, ich glaube, insgesamt 15 Jahre den SWR-Wortwechsel moderiert hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Gabriele von Arnim.
Dankeschön, Herr Heim.
Wie geht es Ihnen?
Gut geht es mir.
Ich frage deshalb, weil wir schon mal miteinander verabredet waren Anfang April. Und dann haben Sie gesagt, es ist Ihnen lieber, wenn wir verschieben.
Naja, das war halt mitten in Corona-Zeiten. Ich war noch ungeimpft. Ich bin alt, also Risikogruppe. Und da wollte ich ungern reisen. Insofern bin ich sehr froh und freue mich, dass Sie es verschoben haben und ich heute hier sein darf.
Jetzt sind Sie geimpft.
Jetzt bin ich zweimal geimpft.
Und fühlen Sie sich auch psychisch gesehen besser als vorher?
Eindeutig, weil das Interessante für mich war, man macht ja immer auch mit sich selber neue Erfahrungen, dass ich gar nicht so eine Angst vorm Sterben hatte, weil ich denke, ich bin alt, ich habe schon viel gelebt, aber ich hatte wahnsinnige Angst vorm Ersticken. Also diese Bilder von den Leuten, die da immer umgedreht wurden und mit den Beatmungsgeräten und so, das war für mich der absolute Horror. Und insofern weiß ich, ich kann es immer noch kriegen, auch nach zwei Impfungen, aber ich werde wahrscheinlich dann nicht mehr ersticken.
Ansonsten vermute ich, Ihr Leben hat sich auch deshalb sehr geändert in diesem letzten Jahr, weil Sie ja eigentlich ein außerordentlich kommunikativer Mensch sind und jetzt mit diesen neuen Regeln sich auch selbst etwas zurücknehmen mussten.
Ja, natürlich musste ich mich zurücknehmen. Also ich habe immer gerne viele Gäste. Ich bin unglaublich umtriebig gewesen. Und das wurde natürlich sehr viel weniger. Also früher war ich 4 bis 5 Mal in der Woche unterwegs. Jetzt bin ich 4 bis 5 Mal in der Woche zu Hause. Ja. Aber ich habe fast in der ganzen Zeit, also in diesem Jahr, habe ich immer 1 bis 3 Leute 1 bis 2 Mal in der Woche eingeladen. Und wir haben zusammen gegessen mit Maske und Abstand und sehr vernünftig, sehr vorsichtig, aber zusammen.
Jetzt ist in diesem Jahr nochmal was Neues und was Zusätzliches passiert. Sie haben dieses Buch veröffentlicht über das Leben mit Ihrem Mann, den Sie ja 10 Jahre, ein immens langer Zeitraum, gepflegt haben. Ein Buch, in dem Sie ja auch sehr viel von sich selbst preisgegeben haben. War das im Nachhinein für Sie auch ein bestimmtes Risiko, wo Sie nicht so ganz genau wussten, A, wie reagiere ich selbst und B, wie reagieren die anderen?
War natürlich eine Überlegung, war auch beim Schreiben die ganze Zeit eine Überlegung, was erzähle ich nicht. Ich habe viel erzählt, aber viel mehr natürlich nicht erzählt. Als es dann rauskam, habe ich kurz gedacht, wird das jetzt schwierig? Und komischerweise war es das nicht. Ich kann es gar nicht genau erklären. Ich habe keine Angst gehabt vor Reaktionen, nicht wirklich.
Ja.
Ich habe war natürlich beruhigt, als die ersten Reaktionen so positiv waren. Und ich habe aber auch nie das Gefühl gehabt, mich selbst zu entblößen oder ihn. Also das war mir auch ganz wichtig. Ich wollte ihn nicht diskreditieren, ich wollte nicht indiskret sein und ich wollte einfach die Situation erzählen. Und deswegen finde ich auch immer, wir beiden sind zwar diese Protagonisten in der Situation, aber letztlich ist die Situation das Entscheidende und die Hauptfigur des Buches.
Natürlich gibt es bei jedem Buch, gerade bei einem solchen Buch, einen Lektor oder eine Lektorin, die das Ganze dann auch nochmal in eine bestimmte Form bringt. Haben Sie vorab jemanden gehabt, dem Sie das Manuskript oder Teile des Manuskripts zu lesen gegeben haben?
Ja, ich hatte 2 Erstleserinnen, die haben gelesen und gesagt, da und da und da, da müsstest du mal. Und ich hatte eine wunderbare Agentin, die mir mit der Struktur geholfen hat, weil ich bin strukturschwach. Und das war sehr hilfreich und das war wichtig. Und das hat sozusagen das Ganze nochmal in eine gute Form gebracht.
Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Das ist der Titel des Buchs, das Gabriele von Arnim geschrieben hat, über das Leben mit einem Mann, den das Schicksal innerhalb weniger Tage zu einem Pflegefall gemacht hat. Wenn ich, Frau von Arnim, Sie beide, also Sie als Person und Ihren inzwischen verstorbenen Mann kurz vorstellen darf. Sie sind Journalistin, haben viel Radio und Fernsehen gemacht, haben 15 Jahre den SWR-Wortwechsel moderiert, waren, glaube ich, auch 10 Jahre in den USA. Wo genau haben Sie da gelebt?
In New York.
Ja. Was war das für ein Zeitrahmen damals?
Von, hatten Sie, 73 bis 83. Also 100 Jahre her sozusagen. Eine tolle Zeit in New York. Also wunderbar, möchte ich nicht missen.
Eine Zeit, die bis heute nachwirkt.
Ja.
Ein Stück weit.
Ja, immer noch ein bisschen Sehnsucht, obwohl immer, wenn ich dann hinfahre, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil New York sich so verändert hat.
Ja.
Und zwar nicht zum Besseren hin, finde ich, weil irgendwie diese unglaubliche Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird und teilweise obszön ist. Und also so dieses ursprüngliche wilde, noch natürlichere New York in den 70er Jahren fand ich sehr viel spannender.
Ihr Mann Martin Schulze, ein bekannter Fernsehjournalist, war mal Korrespondent in Brüssel, war mal ARD-Chefredakteur, hat dann viele Sendungen noch auf Phoenix moderiert. Sie waren über einen langen Zeitraum mit ihm zusammen, wollten sich, warum auch immer, von ihm trennen und dann hat er den Schlaganfall bekommen, den ersten. Korrekt von mir so wiedergegeben?
Völlig richtig wiedergegeben.
Dann kam der zweite Schlaganfall?
Innerhalb von 10 Tagen im Krankenhaus.
Und Ihr Leben war nicht mehr so, wie es davor war?
Natürlich nicht. Und das Interessante ist, dass natürlich auch immer alle Fragen sagen, also mittags sagst du ihm, du kannst nicht mehr leben mit ihm, abends ist der Schlaganfall, du sitzt im Krankenhaus und das Einzige, was du willst, ist, dass er überlebt. Mhm. Wie kann das sein? Und es war einfach das, was mittags gewesen war, war abends weg. Mhm. Es war einfach, es kam wieder diese alte Verbundenheit. Wir waren da schon, glaube ich, über 20 Jahre zusammen. Und es gab ja Gründe, weshalb wir mal zusammengekommen waren. Mhm. Es gab einfach nur noch den Wunsch, diesen Mann überleben zu lassen und irgendwie zu helfen, dass er überleben kann.
Ja. Gab es, wenn ich fragen darf, parallel dazu auch Gefühle der Gestalt, dass Sie sich vielleicht gefragt haben, diese Entscheidung zu gehen und diese Mitteilung an ihn hätte möglicherweise diesen ersten Schlaganfall ausgelöst?
Ja, das fragen natürlich auch viele, dass sie sagen, wie war es denn mit dem Schuldgefühl? Und ich behaupte immer, ich bin da etwas vorsichtig, keine Schuldgefühle gehabt zu haben, weil erstens fand ich, dass er sich tatsächlich irgendwie vorher nicht so köstlich, um es mal vorsichtig zu sagen, benommen hatte und ich deswegen Grund hatte, ihm zu sagen, ich könne nicht mehr leben mit ihm. Aber ich glaube, ich hatte so viele Probleme, die da auf mich einstürzten, dass ich irgendwie das Schuldproblem nicht auch noch haben wollte. Also ich bin da, ob ich wirklich keins hatte oder ob ich es verdrängt habe, ich kann es Ihnen nicht genau sagen.
Zwei Schlaganfälle in so kurzer Zeit. Ihr Mann, ein vitaler, lebensfroher, fast barocker Mensch, war plötzlich eine Art Pflegefall. Für Sie war aber trotzdem klar, solange es irgend geht, kommt dieser Mann zu mir oder zu uns nach Hause.
Er war nicht eine Art Pflegefall, er war ein Pflegefall, weil er konnte nicht sprechen. Mhm. Er konnte also jedenfalls nicht so sprechen, dass andere ihn verstanden hätten. Ich habe ihn verstanden. Er konnte nicht lesen, er konnte nicht laufen, er konnte nicht schreiben. Er konnte also alle elementaren Dinge, wie Sie, wenn Sie so wollen, die sein Leben vorher ausgemacht haben, konnte er nicht mehr. Mhm. Aber er hat zwar immer gesagt, wenn ich kann, bringe ich mich um, was er nicht konnte, weil er konnte ja nicht mal allein aus dem Bett, er konnte nicht allein Pillen horten, er konnte ja nichts machen. Und trotzdem wollte er offenbar leben. Das war eine faszinierende Erfahrung.
Laufen ging gar nicht mehr?
Laufen ging nicht, reden ging nicht. Das war natürlich das Allerschlimmste.
Ja.
Er konnte nicht mehr reden. Er, der vorher beruflich geredet hatte und wie und auch persönlich gerne redete, ging
nicht mehr. Im Fernsehen beispielsweise, bei bestimmten Sendungen, in bestimmten Moderationen. Lesen konnte er auch nicht mehr.
Lesen konnte er auch nicht, weil das halbe Gesichtsfeld weg war.
Okay.
Und deswegen konnte er so die Überschriften in der Zeitung lesen, aber die Artikel konnte er nicht lesen. Aber ich habe dann wunderbarerweise viele Vorleser gefunden, die ihm viel vorgelesen haben. Romane und Zeitungen und alles, was er wollte. Er hat sich selber die Bücher meistens ausgesucht, die er hören wollte.
Ja.
Und das hat uns wirklich gerettet zum großen Teil, weil ich hatte fast jeden Nachmittag jemanden, der ihm vorgelesen hat.
17 Menschen insgesamt, die da ins Haus kamen und vorgelesen haben. Nach welchen Kriterien hat er ausgesucht?
Das, was ihn interessierte. Also es gab ein Lieblingsbuch von ihm, Albert Vigolais Thelen, Die Insel des zweiten Gesichts, ein wunderbarer Schelmenroman, relativ unbekannt. Das heißt, Leute entweder lieben den Roman oder kennen ihn nicht. Und über 1000 Seiten, den hat er sich allein dreimal vorlesen lassen.
Mhm.
Aber er hat sich auch Ringelnatz vorlesen lassen, er hat sich Tucholsky vorlesen lassen, er hat alles Mögliche
Ihr Mann war immer bei klarem Verstand und konnte sich nicht mehr artikulieren oder sich nur so artikulieren, dass Sie ihn verstanden haben oder Sie ihn entziffern konnten. Wie sehr hat er darunter gelitten?
Unbeschreiblich. Unbeschreiblich gelitten, weil, wie ich eben gesagt habe, Reden war sein Elixier, das war sein Lebenselixier und auf einmal ging es nicht mehr. Und deswegen waren auch diese Vorleser so bewundernswert, weil sie haben immer mit ihm gesessen. Und er, der so gerne mit ihnen reden wollte, auch wenn sie die Zeitung vorlasen, er war ja nach wie vor ein hochpolitischer und politisch auch sehr informierter Mensch. Und sie konnten ihn nicht verstehen. Und das haben sie ausgehalten. Sie haben ausgehalten, da zu sitzen mit diesem Mann, der reden wollte, und sie konnten ihn nicht verstehen. Wir haben sehr viel gelacht, komischerweise. Auch die haben viel gelacht.
Auch ihr Mann?
Total. Ja. Er konnte unglaublich lachen. Da saß dieser Mann im Rollstuhl, konnte sich kaum bewegen, konnte nicht sprechen und hat schallend gelacht. Das war eine Rettung.
Trotzdem, dieses Leben in totaler Abhängigkeit, wie ist er damit klargekommen? Ich vermute, in Phasen, wo er es vielleicht akzeptieren konnte, ein Stück weit zumindest, und andere Phasen, in denen er nur rebelliert hat?
Also ich glaube nicht, dass er es akzeptiert hat. Ich glaube nicht, dass er jemals gesagt hat, es ist okay, wie es mir geht. Er fand es immer eine solche Zumutung und eine Herausforderung und eigentlich auch eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Er hat gelernt, damit zu leben, ohne es zu akzeptieren. Er hat gelernt, neben der Rebellion auch das Schöne zu empfinden. Und das, finde ich, war wirklich großartig. Erstens hat er sich immer gezeigt in seiner Versehrtheit. Er hat immer Leute um sich haben wollen. Andere sagen, ja, ich bin so krank, ich will nicht gesehen werden, ich will erinnert werden, wie ich früher war. Das hat er nicht getan. Und er hat gelernt, schöne Momente zu genießen, die er früher vielleicht gar nicht wahrgenommen hätte. Also diese kleinen Dinge, also ob es nun ein schöner Blumenstrauß war, ein netter Besuch, ein gutes Essen und auch die Sinnlichkeit, die man ja versucht, in so ein Leben hineinzubringen auch, die hat er immer mehr wahrgenommen und die hat er genießen können, trotz allem, trotz aller Rebellion, aller Wut, allem Zorn.
Gleichwohl vermute ich zumindest, ein solches Leben bedeutet auch, es gibt für Ihren Mann damals, gab für Ihren Mann damals und es gab für Sie damals eine Achterbahn auch der Gefühle. Welche Gefühle im Rückblick, Frau von Arnim, spielen da eine Rolle und kommen da wechselseitig immer wieder hoch?
Sehr widersprüchliche Gefühle. Das ist sowieso interessant an so einer Zeit, die Widersprüchlichkeit des Lebens, die man täglich spürt und lebt und versucht auszuhalten. Es war Wut, es war Zorn, es war Frustration, es war Zärtlichkeit. Es ist auch eine ganz andere Innigkeit entstanden zwischen ihm und mir, die wir uns ja vorher sehr entfremdet hatten. Und bei mir hat sich leider herausgestellt, dass ich im Kern eine Angstfrau bin. Das kam aus der Kindheit, das beschreibe ich ja auch dann in dem Buch. Und ich habe unglaublich viel Angst gehabt, weil auch immer wieder irgendetwas passierte. Also dann die Thrombose, die Lungenembolie, ich will es gar nicht alles aufzählen, aber es war immer irgendeine neue Bedrohung da. Und ich glaube, das hat ihm das Leben schwer gemacht. Das hätte ich gerne nachträglich, würde ich das gerne ändern, wenn es denn ginge. Weil ich habe ihm mit meiner Angst auch ein Joch um den Hals gehängt. Also das war nicht gut.
Hatten Sie denn mit ihm eine konkrete Vereinbarung für die Zukunft, wie alles weitergeht, was man auch ärztlicherseits alles tun muss und tun soll, um ihn am Leben zu erhalten und ihm ein Leben zu ermöglichen?
Wir hatten die Vereinbarung, dass wenn es soweit ist und er stirbt, er will zu Hause sterben. Das habe ich auch so gehandhabt und musste kämpfen dafür, weil es immer wieder Ärzte gab, die sagen, wir müssen jetzt da noch das tun und nochmal ins Krankenhaus und hier nochmal eine Untersuchung. Und ich wusste am Ende, er will sterben. Es ist soweit, er kann nicht mehr. Und das habe ich durchgezogen dann, also auch gegen den Rat der Ärzte, was ich immer wieder machen musste in der ganzen Zeit, gegen den Rat der Ärzte handeln, was ich unglaublich schwierig fand, deswegen auch immer mich wieder abgesichert habe bei anderen Leuten.
Ja.
Aber das war ganz klar für ihn, er wollte zu Hause sterben, er wollte auf keinen Fall ins Krankenhaus und er ist zu Hause gestorben.
Diese 10 Jahre mit ihm, war das ein halbwegs gleichbleibender Zustand auf einem niedrigen Niveau nach den beiden Schlaganfällen Oder gab es da eine Bewegung, die eher immer nach unten ging? Oder gab es auch mal im Gegenteil Phasen, wo Sie dachten, jetzt wird es besser mit ihm?
Also es gab am Anfang, gab es eindeutig Phasen, in denen es besser wurde. Da konnte er denn das eine Bein ein bisschen bewegen und er konnte sich an einer Stange hochziehen und er konnte, er hat auch ganz viel an irgendwelchen Barrikaden, Zäunen, Stangen, hat er versucht zu laufen, was eine unglaubliche Anstrengung war für ihn. Also hier die Barrikade, da die Pflegerin oder ich. Das war eine Weile so. Ja. Da wurde es besser und da hat man Hoffnung gehabt. Das Sprechen wurde eigentlich nie wirklich besser. Und dann so die letzten Jahre ging es langsam abwärts. Und da wusste man, jetzt ist es endlich. Und ich wollte ihm die Möglichkeit geben zu sterben. Mhm. Also die Freiheit zu sterben. Und gleichzeitig wollte ich es nicht. Auch da wieder die Widersprüche. Also ich wollte, dass er gehen kann und nicht meinetwegen weiterlebt. Aber ich wollte auf keinen Fall, dass er geht.
Wie ist Ihr Mann in all den Jahren mit den Grenzüberschreitungen klargekommen, die es ja zwangsläufig gibt, wenn ein Mensch in vollkommener Abhängigkeit von anderen lebt?
Naja, Berserker, der er war, war das für ihn eine unglaubliche Herausforderung. Er war wirklich komplett angewiesen auf andere, weil er quasi nichts alleine machen konnte. Und ich habe ihn immer sehr bewundert dafür, dass er trotzdem seine Würde bewahrt hat. Er ist... In dieser ganzen Zeit, die wir ihn pflegen mussten, hat er eine innere Unabhängigkeit bewahrt und hat sein Wesen behalten und ist ein freier Mensch geblieben. Mhm. In der ganzen Unfreiheit der Krankheit, das fand ich fantastisch.
Wir haben etliche Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern. Ein Hörer fragt, ob sie die Nachfahrin von Joachim von Arnim seien, ein Dichter der Romantik.
Bin ich nicht, weil ich habe nur einmal in die Arnim-Familie reingeheiratet und dann wieder rausgeheiratet.
Eine Hörerin möchte wissen, wie der Titel des 1000 Seiten dickes Buches genau geht.
Albert Wegeleis Thelen, Die Insel des zweiten Gesichts, ein Schelmenroman aus den 50er Jahren, ein ganz großer Erfolg und dann leider bei vielen schnell vergessen. Aber soweit ich weiß, gibt's ihn noch.
Dann viele, die schreiben, selber ähnliche Geschichten erlebt zu haben wie Sie mit der Pflege eines Angehörigen und B, mit dem Kompliment an Sie, dass Sie das auf eine sehr niveauvolle Art und Weise dann auch rhetorisch und sendungstechnisch rüberbringen.
Dankeschön.
Wenn Sie sich an die 10 Jahre mit Ihrem schwerstbehinderten Mann zurückerinnern, welche Gefühlsskala rauf und runter haben Sie erlebt?
Also nicht, was ich jetzt erlebe, was habe ich erlebt. Das rangierte zwischen Wut, Mitleid, Mitgefühl, Zärtlichkeit, dem Wunsch, dass es ihm möglichst gut gehen möge, dem Gefühl des Ungenügens, vielleicht einfach nicht genügend da zu sein für ihn, aber auch so dieser Zwiespältigkeit, mit ihm in seiner Krankheit zu leben und trotzdem im Leben zu bleiben.
Ja.
Also es gab eine ganze Bandbreite von Gefühlen. Dann bin ich selber zwischendrin krank geworden. Da habe ich fast angefangen zu hadern, weil ich dachte, dieses blöde Schicksal muss gleich zweimal auf dieselben einschlagen. Mhm. Da wurde es richtig schwierig für eine Weile. Da konnte ich auch meine Innigkeit für ihn nicht mehr leben, eine ganze Weile. Das war, glaube ich, die komplizierteste und komplexeste Situation
hatten
in diesem
Sie,
ganzen.
Hatten Sie auch Phasen, in denen Sie Angst hatten, sich selbst zu verlieren?
Ich glaube, ich habe mich verloren zwischendrin. Ich habe immer wieder versucht, mir Zeiten zu klauen, in denen ich für mich sein konnte. Ich habe immer versucht, die ganze Zeit bis zu einem gewissen Grade weiterzuarbeiten. Weil strenges Denken hilft gegen die Angst. Mhm. Und Sie können nicht einen Vortrag schreiben und gleichzeitig darüber nachdenken, ob der Katheter richtig sitzt. Das hat geholfen. Also ich habe immer wieder versucht, für mich Zeiten zu haben, in denen ich ein bisschen zu mir kommen konnte.
Hatten Sie auch Phasen, in denen Sie gezweifelt haben, ob dieses Modell, der Mann zu Hause und er bleibt zu Hause, dauerhaft funktionieren kann?
Nein. Ich hatte ja das unglaubliche Glück, dass wir genug Geld hatten, weil er auch fantastisch versichert war, dass ich eine Pflegerin engagieren konnte und mir immer wieder Hilfe holen konnte. Insofern die Vorstellung, ihn in ein Heim zu geben, war einfach undenkbar. Ich habe immer zu meinen Freunden gesagt, wenn er ins Heim muss, dann gehe ich in die Klapsmühle.
Mhm. Haben Sie sich Heime angeguckt?
Ich habe mir einmal eins angeguckt für eine Tagespflege und fand es so trostlos, dass ich gedacht habe, auf keinen Fall, es geht nicht. Ich war nur tatsächlich zwischendrin so am Ende, dass mir auch seine Ärztin gesagt hat, sie müssen irgendwas jetzt für sich tun. Und dann wurde es halt schwierig zwischendrin, aber ich konnte es nicht. Es ging einfach nicht. Diese Vorstellung, ihn in ein Heim zu geben, solange ich mir, wie gesagt, es leisten konnte, mir Hilfe zu holen, es hätte ja vielleicht ganz anders ausgesehen, wenn ich wirklich völlig auf mich allein angewiesen wäre, ihn zu pflegen.
Aber ohne die professionelle Hilfe, die dann tagtäglich stattgefunden hat, im Haus, in der Wohnung, wäre es nicht gegangen.
Ich glaube nicht. Ich hätte es auch körperlich gar nicht geschafft.
Zwei Punkte noch ganz kurz. Sie waren in der privilegierten Situation, sich das alles leisten zu können, letztlich auch mit einer privaten, von Ihnen bezahlten Pflegerin. Punkt zwei, da weisen auch Hörer darauf hin, dass es auch gute Pflegeheime gibt.
Die hat es damals, glaube ich, in dem Maße nicht gegeben. Ich glaube, dass sich da die Situation tatsächlich verbessert hat. Und wie gesagt, bei mir war einfach all das, was ich ihm bieten konnte zu Hause, vor allem auch die Vorleser, die ich vorhin erwähnt habe, die jeden Nachmittag kamen. Wir haben Gäste eingeladen, wir haben Lesungen zu Hause veranstaltet, wir haben alles Mögliche gemacht. Also es war ein lebendiges Leben, was ich ihm versucht habe zu bieten und möglich zu machen. Und er, wie gesagt, immer mittendrin, obwohl er nicht mitmachen konnte, was ihn froh und traurig zugleich gemacht hat. Und unter den Voraussetzungen fand ich, er war so viel besser zu Hause aufgehoben.
Wie oft hat Ihnen Ihr Mann in dieser Schwerstbehinderung, mit der er leben musste, signalisiert, dass er nicht mehr will?
Er hat am Anfang ganz oft gesagt, ich glaube, ich habe es schon erwähnt, wenn ich kann, bringe ich mich um. Das hörte dann interessanterweise irgendwann auf und er hat es nicht mehr gesagt. Er hat, glaube ich, sehr viel länger Hoffnung gehabt als ich, dass es noch besser wird. Dass er noch wieder mehr lernen wird, dass er vielleicht wieder eines Tages laufen kann, dass er womöglich auch wieder so sprechen kann, mit anderen sich unterhalten zu können. Das war natürlich sein sehnlichster Wunsch. Und dann, als es langsam wieder als alles wieder abgebaut wurde und als es immer schlimmer wurde, da war dann klar, dass er gesagt hat, ja, jetzt will ich dann irgendwann nicht mehr.
Nach fast zehn Jahren. Diversen Krankenhausaufenthalten, Lungenentzündungen, ich weiß nicht, was
alles
es noch
Mögliche,
an Dingen gab.
Alles Mögliche war immer da und es waren immer Bedrohungen da und er hat immer weiter gekämpft. Ich glaube, wir waren beide ziemlich kämpferische Naturen, er als auch ich, und das haben wir durchgezogen.
Wann hat er aufgehört zu kämpfen und wie hat er aufgehört zu kämpfen?
Ich glaube, er hat sehr viel länger gekämpft als ich und sehr viel länger geglaubt, es könnte noch besser werden als ich. Also richtig aufgehört hat er, glaube ich, erst vielleicht ein halbes Jahr oder so vor seinem Tod.
Und dann hat er irgendwann nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken?
Dann hat er mir jeden Löffel aus der Hand geschlagen, mit dem ich versucht habe, ihn zu füttern oder ihm was zu trinken einzuflößen. Richtig trinken konnte er ja nicht, sondern immer nur angedickt, weil er auch eine Schluckstörung hatte. Und dann war es klar, er hat jede Pille ausgespuckt. Und das war aber wirklich, das war vielleicht in den letzten 10 Tagen oder sowas. Und dann habe ich zum Glück eine Palliativärztin gefunden, die uns dann geholfen hat.
Das heißt, Sie haben dieses Verhalten von ihm schon richtig interpretiert als, ich will nicht mehr, A und B, ich will aber um Gottes Willen nicht, dass ihr mich nochmal in ein Krankenhaus bringt.
Absolut, das war vollkommen klar. Also das hat er auch mir sehr deutlich gemacht und sehr deutlich gesagt, Krankenhaus nicht, ich will zu Hause sterben. Er war sehr dezidiert in dem, was er wollte. Also ich hatte auch gefragt, willst du Beerdigung oder Fest? Und da hat er sofort gesagt, Fest. Und dann haben wir ein riesiges Fest gefeiert, dann nach seinem Tod, nach seiner Beerdigung. All das war sehr deutlich von ihm signalisiert worden.
Ist er friedlich eingeschlafen?
Ja, ein Glück. Mit mir an seiner Seite, das war ein Geschenk.
Und Sie waren gefasst und fassungslos gleichzeitig?
Absolut. Ich fand es gut, dass es passierte und fand es unglaublich, dass es wirklich jetzt geschehen sollte und geschah.
Die Frage, Frau von Arnim, wie viel Zeit gebraucht hat nach dem Tod Ihres Mannes, bis Sie sich an dieses Buchprojekt herangetraut haben?
Lange. Also ich habe ja angefangen zu schreiben an Tag 3 oder 5 nach dem ersten Schlaganfall. Ich habe Tagebuch geschrieben und ich habe die ganze Zeit und immer wieder Tagebuch geschrieben. Habe dann, ich bin immer schlecht mit Zeiten, vielleicht 2 oder 3 Jahre nach seinem Tod angefangen zu schreiben, weil ich musste einfach schreiben. Eine so existenzielle Erfahrung, wenn man schreibt, musste natürlich irgendwie auch von mir zu Papier gebracht werden. Ich wollte es nicht jemandem anderen erzählen. und habe festgestellt, es geht nicht. Es war zu früh. Also ich hatte diese ganzen 10 Jahre, die waren noch ein Klumpatsch in meinem Kopf. Und ich hatte es noch nicht eingeordnet, noch nicht sortiert, noch nicht für mich selbst. Ich finde verarbeitet immer ein komisches Wort, aber ich hatte noch kein Gefühl für eine Einordnung bekommen. Das heißt, ich habe es dann wieder 3, 4 Jahre liegen lassen und erst dann angefangen zu schreiben und erst dann angefangen, auch den Ton zu finden, in dem ich es schreiben wollte, nachdem ich selber einige Klarheit gewonnen hatte, sagen wir es mal so, oder auch zum Teil genesen war.
Wie war es für Sie, diese alten Tagebücher dann wieder zu lesen?
Schrecklich.
Warum?
Weil alles wieder hochkam. Weil natürlich das ganze Elend und die ganze Verzweiflung und die Wut wieder hochkam. Allerdings auch die Kraft. Also die Kraft, die wir beide hatten, um diese Jahre zu bestehen, die war schon auch beeindruckend. Also das war insofern, das war auch gut, dann in den Tagebüchern zu lesen, um mich dessen nochmal selber zu vergewissern.
Mhm. Dieser Balanceakt, den ich mir zumindest so vorstelle, den richtigen Ton zu treffen, genau und fein zu sortieren, was man schreibt, was man nicht schreibt, was man weglässt. Wie haben Sie sich da vorgetastet?
Einfach geschrieben. Und dann irgendwann das Gefühl gehabt, das könnte der Ton sein, das ist die richtige Distanz, das ist die richtige Nähe. Und ich habe ja auch, es gibt ja verschiedene Formen. Also ich schreibe mal in der Ich-Form, ich schreibe mal in der Sie-Form, ich schreibe mal Briefe. Das heißt, ich habe mich auch wieder distanziert, wenn ich Sie geschrieben habe. Ich bin wieder näher rangegangen, wenn ich geschrieben habe. Im Brief habe ich nochmal wieder ein bisschen einen anderen Ton gehabt.
Hatten Sie Angst, in die eigenen Abgründe zu gucken?
Nein, das hatte ich ja vorher schon gemacht. Also mich haben Leute auch gefragt hinterher, ob es mir jetzt besser gehe nach dem Schreiben des Buches. Und habe ich gesagt, nein, das musste mir vorher besser gehen, sonst hätte ich es nicht schreiben können.
Hätte ich Sie jetzt auch gefragt, weil ich auch schon einen Gesprächspartner hatte, wo sehr schnell klar war, Schreiben ist für die ein therapeutischer Akt.
Ja, das war vorher, das war beim ersten Mal Schreiben. Das war beim Tagebuchschreiben und beim ersten Mal 2, 3 Jahre nach seinem Tod. Aber jetzt war es kein therapeutischer Akt mehr, das wollte ich auch nicht. Ich wollte kein selbsttherapeutisches Buch schreiben, weil meistens interessiert es mich nicht besonders, das zu lesen und nun wollte ich bestimmt nicht so etwas schreiben.
Die Reaktionen auf dieses Buch, zumindest die, die ich mitbekommen habe, waren eigentlich durch die Bank positiv, bis auf den kleinen Einwand, dass irgendjemand angemerkt hat, sie würden mit dem Elend ihres Mannes Geld verdienen.
Ach, das habe ich noch gar nicht gehört oder gelesen. Aber das ist klar, dass sowas kommt. Ich meine, Schreiben ist immer kannibalistisch. Also sie beuten sich und sie beuten den anderen aus oder beuten den anderen und sich aus. Das gehört einfach dazu. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn bloßgestellt, dass ich ihn diskreditiert, dass ich ihn irgendwie auf eine blöde Art und Weise dargestellt
habe. Hätte Ihr Mann gewollt, dass Sie dieses Buch schreiben?
Zumindest hätte er reingegrätscht, während ich es geschrieben habe, wenn er es nicht gewollt hätte.
Dieses Buch über das Leben mit Ihrem schwerstkranken und schwerstbehinderten Mann ist vor ein paar Wochen rausgekommen. Gute Besprechungen, gute Resonanz, gute Kritiken. Wie waren die Zuschriften, die Sie bekommen haben? Ähnlich gut?
Ja, fantastisch. Ich habe unglaublich wirklich berührende Briefe bekommen. Oder auch in irgendwelchen Zoom- oder Streaming-Geschichten. Also neulich hat eine Frau etwas gesagt, das fand ich ganz wunderbar. Sie hat gesagt, nachdem sie das Buch zugeschlagen hätte, hätte sie sich gedacht, wenn so eine Frau sagt von sich, sie sei eine Angstfrau, dann schäme ich mich jetzt meiner Angst nicht mehr. Und okay. Solche Reaktionen sind natürlich ganz wunderbar. Und ein Mann hat mir geschrieben, dass er das Buch irgendwie angefangen hat zu lesen bei Sonnenuntergang und gelesen hat, bis er durch war. Und dann sich getraut hat, nach diesem Buch an eigene, verborgene, eingekellerte Ängste ranzugehen und Kümmernisse ranzugehen. Mhm. Und wenn ein Buch so etwas bewirken kann, ist das natürlich ganz schön.
Also ich wollte sagen, also viel mehr kann man mit einem Buch ja nicht erreichen.
Nein, das ist wirklich
also
schön.
Also so eine Wirkung zu erzielen, ist ja schon bemerkenswert. Deckt sich im Übrigen auch mit den Mails, die wir bekommen haben von Hörerinnen und Hörern, die das also sehr bewundernswert finden, die Art und Weise, wie sie das alles jetzt auch hier im Radio darstellen. was Streaming angeht, diese neue Form der Kommunikation im Zusammenhang mit Büchern, haben Sie die Hoffnung, dass, wenn Corona irgendwann rum ist, Sie auch nochmal Lesungen machen werden?
Ja, wäre natürlich herrlich. Schauen wir mal. Aber ich meine, ab August kommen dann die neuen Bücher und insofern verschwinden dann die alten ja ganz schnell, eventuell. Schauen wir mal. Aber ich fände es schön, weil ich finde es einfach interessant, Lesungen zu machen, weil ich so mag, wenn Menschen reagieren und wie sie reagieren. Und da ich ja Menschen sowieso das spannendste Sujet finde, das würde mich freuen, wenn das klappte.
Wenn Sie zurückgucken, dieses Buchprojekt, das ja auch, weil es doch sehr, sehr persönlich auch ist, ein großes Wagnis war, war es wert, dieses Wagnis einzugehen?
Ich finde ja, weil ich bin froh, es geschrieben zu haben, denn ich hätte es immer weiter probiert. Ich hätte es nicht aufgeben können. Insofern finde ich das ein gutes Gefühl, dass ich es tatsächlich zu Ende geschrieben habe, denn zwischendrin war ich nicht sicher, ob ich das schaffen würde. Und jetzt bin ich frei für neue Projekte, was irgendwie auch ein gutes Gefühl ist.
Welche neuen Projekte gibt es?
Keine Ahnung. Oder wenn ich eine Ahnung habe, würde ich noch nicht drüber reden, weil dann geht es vielleicht sofort kaputt, wenn ich irgendetwas benenne.
Aber ein Anschlussbuch könnte es
Anschlussbuch
schon
nicht,
werden.
Nein, es wird nicht? Etwas anderes. Es wird, wenn, dann wird es ein ganz anderes Thema sein und es gibt bestimmt keine Fortsetzung. Neulich hat auch eine Frau geschrieben, ob ich nicht bitte eine Fortsetzung schreiben könnte. Sie wüsste so gerne, wie es weitergegangen sei. Nein, eine Fortsetzung gibt es nicht.
Das bedeutet, Sie haben auch ein Stück weit abschließen können und abgeschlossen?
Ach nein, abschließen möchte ich nicht. Abschließen möchte ich überhaupt nicht, genauso wie ich auch nicht mit dem Schmerz abschließen möchte, weil Schmerz ist etwas unglaublich Lebendiges und auch Traurigkeit ist etwas Lebendiges. Und bei mir war eigentlich immer eher die Angst zu verdumpfen und irgendwie stumpf zu werden. Und das wollte ich auf keinen Fall. Also abschließen ist nicht mein Thema und nicht mein Hobby und nicht mein Wunsch.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Das war's in Leute heute Vormittag mit Gabriele von Arnim.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.